Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Das können Studierende nicht auf sich sitzen lassen, dass die Schülerinnen und Schüler in Deutschland ihnen den Schneid abkaufen bei den Klimaprotesten. Sie ziehen nach und rufen zum bundesweiten Hochschulklimastreik auf. Vor 10 Jahren ging in Bayern die Zeit der Hauptschulen zu Ende. An der Stadt gibt es seither die Mittelschulen. Zum Jubiläum fragen wir, ein Erfolgsmodell oder Etikettenschwindel? Und alte Schulbücher, Klassenhefte und Rechenschieber, was können heutige Lehrer von einem Blick ins Archiv lernen? Antworten jetzt gleich im Bildungsmagazin. Die weltweiten Klimaproteste begannen mit Schülern, die aus den Klassenzimmern auf die Straßen zogen, um zu demonstrieren. Jetzt soll der Klimaprotest auf eine andere Ebene gehoben und dafür hinein in die Universitäten getragen werden. Als wissenschaftliche Einrichtung ständen Hochschulen in der Verantwortung, der weltweiten Klimadebatte einen Diskussionsraum zu geben. Gleichzeitig könnten sie mit wissenschaftlicher Expertise, Forschungsvorhaben und Studienergebnissen einen großen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten. So sehen es die Studierenden, die den Schülern nun in nichts mehr nachstehen wollen. Students for Future, heute haben sie in Berlin dazu aufgerufen, auch an den Hochschulen zu streiken. Benjamin Dirks.
In der kommenden Woche wollen die Students for Future keine Vorlesungen und Seminare besuchen, zumindest nicht so wie sonst. Stattdessen wollten sie sich entweder in den regulären Lehrveranstaltungen oder in selbstorganisierten Seminaren nur mit dem Klimawandel und seinen Folgen beschäftigen, sagte Lea Knopf, eine Vertreterin von Students for Future aus Leipzig.
Wir wollen den universitären Standardbetrieb aussetzen und die Hochschulen bundesweit zu Public Climate Schools werden lassen.
In ihrer Klimastreikwoche wollen nicht nur Studierende an den Unis diskutieren, sondern sie laden auch alle anderen dazu ein. Die Aktionswoche endet mit dem nächsten großen Klimastreik, für den am 29. November aufgerufen wird. Die Hoffnung ist, dass die Universitäten dazu beitragen können, weitere Teile der Gesellschaft für den Einsatz gegen den Klimawandel zu mobilisieren. Bislang hatten sich Studierende schon an den Freitagsdemos der Schülerinnen und Schüler beteiligt. Beide eine der Frust, dass die Politik trotz der hohen Teilnehmerzahlen nicht stärker auf die Proteste eingeht, sagte Knopf.
Die Ergebnisse des Klimapakets zeigen, dass die Politik trotz 1,4 Millionen Demonstrantinnen den Kopf in den Sand steckt und hofft, dass die Bewegung sich wieder verlaufen wird. Deswegen müssen wir nun die Lehre ziehen, dass der einfache Appell an die Politik nicht reicht. Offensichtlich müssen wir so stark werden, dass sie uns nicht mehr ignorieren können.
Knopf räumte ein, dass die Schülerinnen und Schüler es den Studierenden, die traditionell eher für Revolten bekannt sind, zunächst vorgemacht hätten, wie man eindrucksvoll gegen den Klimawandel protestiert. Der Berliner Schüler Luis von Rando von den Fridays for Future Protesten sagte, dass die Schüler auch wütend seien, weil die Politik nicht mehr gegen den Klimawandel unternehme.
Es geht irgendwie gar nicht darum, irgendjemanden vorzuführen und es ist auch gar kein Konkurrenzverhältnis, in dem Studis und Schülis da stehen, sondern wir freuen uns wirklich sehr über solidarische Unterstützung in unserem Kampf für Klimagerechtigkeit.
Auch viele Lehrkräfte an den Unis unterstützten den Aufruf für die Streikwoche. Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, sprach sich dafür aus, dass der Klimawandel in der Uni nicht nur in den Naturwissenschaften eine Rolle spielen sollte.
Bei uns wird es so sein, dass wir einfach Veranstaltungen fachübergreifend öffnen und das ist enorm wichtig. Es gibt Studiengänge oder auch Forschungsbereiche, die sich sehr stark mit den Klimafolgen auch auseinandersetzen, aber in vielen anderen Bereichen findet es offensichtlich noch überhaupt gar nicht Einklang in die Lehre, in die Ausbildung, in die Forschung und es werden ja alle Disziplinen davon am Ende betroffen sein.
Ökonomen müssten sich ebenso mit den Folgen des Klimawandels beschäftigen wie Psychologen, Mediziner oder Ingenieure. Quaschning bemängelte, dass die Schülerinnen und Schüler zwar kritisiert würden, weil sie den Unterricht schwänzten und unter Umständen sogar schlechtere Noten in Kauf nehmen müssten. Dabei würden sie mit ihrem Protest weitgehend allein gelassen.
Es kann doch nicht sein, dass eine Gesellschaft die Last der Veränderungen, das Abwenden von katastrophalen Veränderungen auf eine Generation, auf Schülerinnen und Schüler überträgt, die dann irgendwie mit persönlichen Repressionen auch noch zu rechnen haben. Also ich verstehe das überhaupt nicht und deswegen ist es enorm wichtig, diese Bewegung auf breitere Schultern zu legen.
Zumindest Studierende wollen nun einen größeren Teil der Last schultern, mithilfe von einigen Profs und Dozenten. Bislang sollen nach Angaben der Organisatoren Universitäten in 21 Städten in der kommenden Woche bestreikt werden.
Unterricht und Schule sind immer auch ein Spiegel der Gesellschaft oder, um im Bild zu bleiben, Kind ihrer Zeit. Insofern ist eine Sammlung von Schulbüchern, Heften und Unterrichtsmaterialien der vergangenen zwei Jahrhunderte natürlich schon einmal interessant, historisch und kulturgeschichtlich gesehen. Aber so eine Sammlung kann auch noch mehr. Sie bietet Anschauungsmaterial, um herauszufinden, wie es an Schulen vor sich ging, was und wozu in Deutsch, Geschichte oder Politik gelehrt und gelernt wurde. An der Universität Trier gibt es nun ein Archiv für bildungsgeschichtliche Fachunterrichtsforschung. Es zeigt 700 Sachspenden aus der Bevölkerung und soll auch ständig erweitert werden um alte Deutschhefte oder Unterrichtsplanungen, Wandkarten oder Fotografien. Anke Petermann hat die erste Sammlungsausstellung in der Universitätsbibliothek Trier besucht.
In einer Ausstellungsvitrine der Unibibliothek Trier liegt ein Foto von Anfang der 1930er Jahre. Es zeigt lebhaft diskutierende Schülerinnen in Berlin-Charlottenburg, in ihrer Mitte ein junger Lehrer. Die Fotografie wirft ein Schlaglicht auf den Politikunterricht der damaligen Zeit. Matthias Busch, Professor für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften.
Lehrerinnen und Lehrer, die Politik im Unterricht thematisieren wollten, standen in der Weimarer Republik vor der Herausforderung, dass die parteipolitische Zersplitterung, die Radikalisierung in der Gesellschaft, das immer wieder schwerer machte, politische Themen objektiv zu sehen. Und nach langen Versuchen kommt man dann auf die sogenannte Kontradiktorik, indem nämlich, wie hier zu sehen ist, ein Lehrer mit seinen Schülerinnen Zeitungskunde betreibt, indem sie in einer Aktuellen Stunde aktuelle Themen kontrovers diskutieren und im Unterricht die gesellschaftliche Kontroversität repräsentiert wird.
Gerade in den drei geisteswissenschaftlichen Fächern Deutsch, Geschichte und Politik spiegle sich die Bildungshistorie eindrücklich wider. Deshalb haben Matthias Busch und Anke Wegner als Archivinitiatoren diese Trias aus dem Fächerkanon ausgewählt.
Ich persönlich bin eine sogenannte Schulbuchforscherin. Wir erweitern jetzt hier unsere Perspektive eben auf die Dokumente von Schülerinnen und Schülern und von Lehrpersonen. Das ist für mich Neuland, aber eben auch für mich sehr spannend. Und ich hoffe, dass das auch für die Studierenden dann nochmal ein neuer Schritt ist, das eigene Fach, den eigenen Beruf zu sehen.
Meint Anke Wegner, Professorin für Didaktik der deutschen Sprache und Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Judith Bunde, Lehramtsstudentin der Anglistik und Politik, wirft gerade einen Blick in die neu eröffnete Ausstellung.
Ja, im Großen und Ganzen interessiert mich, wie die Schulbücher damals aussahen und was sich geändert hat, weil ich ja selber mit Schulbüchern und Schulmaterialien arbeiten werde. Auf jeden Fall lernt man irgendwie aus der Geschichte und ich denke, auch dieses Material kann einem helfen.
Helfen, Unterrichtsprobleme zu lösen, meint Bunde. Aus den Sachspenden formieren die Professoren Busch und Wegner nicht einfach eine antiquarische Sammlung, sondern sie stellen die Einzelstücke in Zusammenhänge. Matthias Busch deutet auf ein vergilbtes Papier in einer Vitrine.
Ein Artefakt einer Schülerin aus den 50er Jahren, in dem Regeln für die Auseinandersetzung mit dem Gegner formuliert sind, also demokratische Regeln für den Klassenverband. Und ein Hintergrundgespräch mit der Schülerin, die mittlerweile 75 Jahre alt ist, hat dann gezeigt, dass der Lehrer ein Altnazi war und diese Regeln zwar am Anfang diktiert hat, weil er sie diktieren musste, anschließend im Unterricht das aber überhaupt nicht umgesetzt hat, sondern seinen alten Stil weiter gepflegt hat. Und Das lässt sich halt auch durch solche Interviews, die wir zum Teil mit den Spenderinnen und Spendern führen, rekonstruieren und macht es wiederum für die Studenten so spannend.
Aber nicht nur für sie, sondern auch für Wissenschaftler anderer Hochschulen. Das Archiv lade dazu ein, international vernetzt zu erforschen, wie unterschiedlich Inhalte didaktisch aufbereitet wurden, findet Dominik Harion vom Lehrerbildungszentrum der Uni Luxemburg.
Und das ist eines der ganz großen Geschenke, die so ein Archiv bereithält, weil wir damit einfach verdeutlichen können, wie werden bestimmte politische, im weitesten Sinne auch ideologische Inhalte mitvermittelt und wie können wir Bildung auf eine bestimmte Art und Weise für die Zukunft strukturieren?
Sogenannte Rundfunkklassen und Radio im Unterricht waren in der Weimarer Zeit als medienpädagogische Revolution ebenso umstritten wie heute Tabletklassen und Digitalisierung in der Schule. Daran erinnert eine Werbeanzeige für den Rundfunk vom Ende der 1920er Jahre. Und, so Professor Busch,
die Angst, die gleichzeitig dabei bestand, war, dass der Schulfunklehrer wesentlich besser sein könnte als der herkömmliche Lehrer und damit die Autorität des Lehrers im Klassenraum untergraben werden könnte.
Die heutige Kontroverse um YouTube-Pädagogik hat also durchaus einen historischen Vorläufer. Zu den aktuellen Debatten um gelingenden Schulunterricht finden sich noch mehr Entsprechungen im neuen Trierer Archiv.
Was wartet in der Bildungs- bzw. Forschungspipeline? Das fragen wir uns immer mal wieder in dieser Sendung. Heute gucken wir uns eines der ältesten Forschungsprojekte Deutschlands an.
Campus und Karriere. Labor.
Das Vorhaben ist enorm. Der Thesaurus Linguae Latinae, zu Deutsch das Lateinwörterbuch, soll das umfassendste Wörterbuch des antiken Latein werden. Es soll Latein von seinen Anfängen, so man sie denn in irgendeiner Weise noch nachvollziehen kann, bis zum Jahr 600 nach Christus beinhalten. Dafür müssen alle möglichen Textquellen kritisch gesichtet und aufgenommen werden. Mit Big Data geht da nichts und das Vorhaben, das begannen die Forscher, die alles noch auf Zetteln notierten und sortieren mussten. Vor 125 Jahren begannen sie in München mit ihrem Mammutprojekt und bis heute ist der Thesaurus Linguae Latinae noch nicht fertig. Ein Work in Progress, aber er ist schon online. Tobias Krone hat die Forscher bei der Arbeit besucht.
Wer wissen will, wie viele Kästen der Schatz der lateinischen Sprache füllt, folgt dem Indogermanisten Eduard Meusel in die Lateinbibliothek in der Münchner Residenz. Tausende Schuhschachtel großer Boxen reihen sich hier in Regalen auf.
Was für viele immer so das Highlight solcher Führungen ist, das nämlich das sogenannte Zettelarchiv. Sie sehen schon, da stehen überall solche Kästen rum. Wir haben hier Zettel. Ich nehme jetzt mal eins raus. Format A6. Briefformat. Von denen haben wir etwa 10 Millionen hier.
Und das ist nur die Materialsammlung. 5 Jahre lang schrieben studentische Hilfskräfte mehr oder weniger jedes Wort aus den überlieferten Schriften des klassischen Latein heraus, in zierlicher lateinischer Schreibschrift. Es war die Vorarbeit für ein Jahrhundertprojekt, das bis heute nicht abgeschlossen ist.
Es war damals eine Zeit, wo in Deutschland die Industrialisierung voll gegriffen hat, wo die Industrie groß aufgekommen ist. Und Theodor Mommsen hat das Diktum geprägt von der Großwissenschaft, sodass es möglich war, in Anlehnung an die Industrie eigentlich, wo man plötzlich große Maschinen, große Fabriken erstellen konnte, auch in der Wissenschaft ähnlich große Projekte in Angriff nehmen wollte.
Mit dem Unterschied, dass im Gegensatz zur industriellen Fertigung das Verfassen eines Wörterbuchs bis heute Handarbeit ist, was man damals, Ende des 19. Jahrhunderts, wohl unterschätzte.
Erst hat man geplant eigentlich, dass man in 15 Jahren mit diesem Projekt auch fertig wird, also hat aber dann schnell festgestellt, dass man nach 15 Jahren erst beim Buchstaben D angelangt war. Bis dahin geht auch der onomasiologische Teil, das heißt, wo man auch die Eigennamen bearbeitet hat, der bricht dann nach diesen 15 Jahren ab. Einfach, weil man gesehen hat, man muss gucken, dass man ein bisschen schneller vorankommt.
Doch auch ohne Eigennamen beschäftigt das Projekt seit Jahrzehnten ein Team von gut 20 festangestellten Wissenschaftlern. Digitale Datenbanken machen die Arbeit zwar leichter, aber auch komplexer und dadurch eher noch langsamer. Hauptwerkzeug ist bis heute der Zettelkasten, dessen Inhalte neu gegliedert und dann schriftlich zusammengefasst werden. Man lässt sich Zeit. Und das sei auch wichtig so, sagt Eduard Meusel.
Für die lateinische Sprache ist es immerhin das umfänglichste Wörterbuch, das erstellt wird und vielleicht das einzige, das tieferen wissenschaftlichen Anforderungen Genüge tut.
Natürlich werden Wörter im Thesaurus nicht auf Deutsch übersetzt, sondern auf Latein umschrieben, da jede Übersetzung immer auch eine Interpretation darstellt. Für Latein in der Schule ist es also kaum geeignet.
Es ist kein Handwörterbuch, wo ich einfach nur schnell nachschlage, um etwas verstehen zu wollen, sondern wir haben tatsächlich den wissenschaftlichen Anspruch im Hinblick auf die Studierenden. Wenn sie ihre Seminararbeit schreiben, einzelne Stellen interpretieren sollen, reicht es nicht, nur einfach nachzuschlagen, im Deutschen bedeutet das eine Wort dies und jenes, sondern man muss genau nachvollziehen können, es wird in dieser Zeit im Lateinischen verwendet. Wie ist die Entwicklung in der Zeit davor? Wie ist es danach? Gibt es vielleicht auch selbst in dieser Zeit noch unterschiedliche Verwendungen? So kann ich nämlich Konnotationen rauslesen, die mir so vielleicht völlig unbekannt geblieben wären.
Im Prinzip ist der Anspruch der Thesaurus-Autorinnen und Autoren utopisch. In den Wörterbuchartikeln wollen sie jede Stelle festhalten, an dem ein Wort in der Literatur der klassischen römischen Antike vorgekommen ist. Klar, dass das bei Wörtern wie dem Wörtchen und, also et, nicht geht, weil es dauernd vorkommt und der Artikel wohl die Buchdicke mehrerer Regalmeter umfassen würde. Hier muss auch das Münchner Forschungsteam Abstriche machen und so ist man inzwischen beim Buchstaben R angekommen. Das Wort, an dem Eduard Meusel gerade forscht?
Renovo. Vor 2 Wochen angefangen. Die Erneuerung.
Von diesem Jahr an lässt sich das Wörterbuch, das bisher nur in Fachbibliotheken steht, auch frei als PDF herunterladen. Als Online-Suchmaske steht es in Unibibliotheken zur Verfügung. Nicht nur Latinisten schlagen regelmäßig im Thesaurus nach, auch Forscherinnen jüngerer Sprachen. Brigitte Bullita von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zum Beispiel. Sie schreibt am Wörterbuch des Althochdeutschen. Mithilfe des Lateinischen.
Der Großteil der Überlieferung, das sind lateinische Handschriften, die mit deutschen Wörtern annotiert wurden. Also so genau wie wir heute im Fremdsprachenunterricht die Englischlektüre auch bekritzeln und da unsere deutschen Wörter drüber schreiben. Praktisch 2/3 der Wörter, die wir kennen aus der ältesten Zeit, also 8. bis 12. Jahrhundert ungefähr, sind aus dieser Form der Überlieferung. Und deshalb muss man, wenn man sich sozusagen mit den Anfängen der deutschen Sprache beschäftigt, Latein können.
Wann die Thesaurus-Forschenden beim Buchstaben Z ankommen, das will Eduard Meusel noch nicht abschätzen. Er ist sich aber sicher, 10 Jahre schreiben sie mindestens noch daran.
Zehn Jahre ist es her, da beschloss Bayern, etwas zu tun gegen das schlechte Image der Hauptschulen. Zu dem Zeitpunkt waren bereits hunderte Hauptschulen wegen Schülermangel geschlossen worden. Die Idee damals, alle Hauptschulen in Mittelschulen umzuwandeln. An dieser Stelle ein kurzer Rücksprung in die 1960er Jahre. Da gab es nämlich schon mal die Mittelschulen in Bayern, genau der Schultyp zwischen Hauptschule und Gymnasium. Heute heißt er Realschule. Ob es der bayerischen Regierung 2009 auch um einen Paradigmenwechsel ging oder nur um eine schlichte Umbenennung, das war umstritten. Der damalige Präsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes kritisierte, dass den verunsicherten Eltern ein neues Modell auf dem Schulmarkt vorgegaukelt würde. Doch wo Mittelschule draufstehe, sei noch immer Hauptschule drin. Wie ist es mittlerweile um die Mittelschule in Bayern bestellt? Susanne Lettenbauer hat nachgefragt.
es ist von der Motivation her schlechter geworden. Man merkt schon, die Leute haben einfach keine Lust mehr. Und wenn sie jetzt draußen arbeiten müssen, 3 Tage draußen arbeiten, dann kommen sie einfach nicht mehr, dann sind sie krank.
Mittlerweile geht ja jeder Zweite auf die Realschule oder noch höher, ne, Gymnasium. Schade, weil unsere Hauptschüler werden aussortiert und muss es auch noch geben.
Ich denke jetzt auch einer, der auf der Mittelschule bzw. ehemals Hauptschule ist, hat ja trotzdem die Möglichkeiten heutzutage so viel weiterzumachen, dass er eigentlich dann auf dem gleichen Stand ist wie jemand, der sei jetzt in der Realschule oder im Gym ist.
An der Mittelschule scheiden sich noch immer die Geister. Während Handwerker schlechte Erfahrungen machen mit Schulpraktikanten, Verkäuferinnen bei ihren jungen Azubis Deutschkenntnisse vermissen, loben andere die Durchlässigkeit. Das alte Image der Hauptschule, so ganz hat es die Mittelschule bis heute nicht abschütteln können, obwohl sich etliches geändert hat. Zum einen die Einführung des M-Zweigs, mit dem der mittlere Schulabschluss erreicht werden kann. Zumindest in der Theorie ist er gleichwertig mit einem Realschulabschluss, die Mittelschule als Realschule light gewissermaßen. Des Weiteren kam die Spezialisierung auf die Zweige Technik, Wirtschaft und Soziales hinzu und die Ganztagesbetreuung. Die
Mittelschule ist eine starke Schulart und hat sich in den letzten 10 Jahren auch sehr positiv entwickelt.
Lobt Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo, Freie Wähler, überschwänglich die Mittelschule, die sein CSU-Vorvorgänger eingeführt hat und von Piazzolo früher kritischer gesehen wurde. Tatsächlich machen die Aufstockung der Praktika, die verstärkte Bildungsberatung Mittelschüler interessant für die Wirtschaft. Die Handwerkskammern rekrutierten 2018 neben einer wachsenden Zahl von Gymnasiasten und Realschülern 54% der Auszubildenden von den bayerischen Mittelschulen, so Franz Xaver Peter Anderl, der Präsident der Handwerkskammer München-Oberbayern.
Besonders wertvoll macht sie ihr stark berufsorientierendes Profil. Unsere Unternehmen schätzen die Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule als wertvolle Nachwuchskräfte.
Die Mittelschule habe sich bewährt, meint auch Bertram Brossard, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft VBW. 30% der Auszubildenden in der Metall- und Elektroindustrie kämen von den Mittelschulen. Vor allem der M-Zweig mit dem Abschluss der mittleren Reife zeige,
dass die Mittelschule ja sehr anschlussfähig gemacht wurde, weitere Abschlüsse im Bildungssystem zu machen. Das hat sich auch bewährt.
Die Umwandlung der bayerischen Hauptschulen in Mittelschulen konnte das Schulsterben jedoch nicht aufhalten. Im Zeitraum von 2009 bis heute wurden in Bayern 170 Mittelschulen aufgelöst, andere im Verbund weitergeführt. Reinhard Knörl, Leiter des staatlichen beruflichen Schulzentrums Nürnberger Land in Lauf an der Pegnitz, kann nur wenige Unterschiede zu früher feststellen. Heute sei das Problem, dass er Mittelschulabgänger bekäme, deren Sprach- und Rechenkenntnisse auch nach 6 Schuljahren mangelhaft seien.
Ich höre von den Ausbildungsbetrieben, dass Sprachprobleme und die Tatsache, dass sie kaum mathematische Fähigkeiten haben, dass das große Hemmnisse sind, was die Ausbildung anbelangt.
Der damalige Präsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Klaus Wenzel, hielt die Umbenennung für Etikettenschwindel. Die Regierung würde verunsicherten Eltern vorgaukeln, so die Kritik. Sie brächte mit der Mittelschule etwas Neues auf den Markt. Seine Nachfolgerin Simone Fleischmann, selbst Mittelschullehrerin, sieht eine Kluft zwischen der Feierlaune des Kultusministeriums und der Situation vor Ort.
Die Kritik ist an diesem System, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, in der Gesellschaft 3 oder 4 weiterführende Schularten gleichwertig im Feld zu haben. Und jetzt ist die Frage, ist eine 10-Jahres-Jubelfeier, das richtige Format, um den gesellschaftlichen Wert der Mittelschule zu steigern? Und da würde ich gerne das Fragezeichen stehen lassen.
Stattdessen wird weiter ausdifferenziert auf Kosten der Mittelschulen, kritisiert die BLV-Präsidentin. So hat die Zahl der Wirtschaftsschulen in Bayern signifikant zugenommen. Darin sieht der Bayerische Schulleiterverband eine ernste Konkurrenz für die Mittelschulen und kämpft als Interessensvertretung für Schulleitungen in Grund-, Mittelschulen und Förderzentren gegen die neue Tendenz. BLV-Präsidentin Fleischmann ist in dem Punkt nicht zum Feiern zumute.
Und das war's für heute von Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop geht es unter anderem um digitale Verführung und soziale Kontrolle in der schönen neuen Welt der Wearables.